Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Tax It Simple.
Tax It Simple, der Rödel Steuer Podcast. Expertinnen und Experten aus unseren weltweiten Niederlassungen sowie weitere namhafte Gäste sprechen über das, was die Steuerwelt bewegt. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt.
Wir wollen uns heute befassen in einer weiteren Folge von unserem Steuerpodcast auch mit angrenzenden Themen, in diesem Fall ganz konkret mit dem neu abgeschlossenen Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien. Steuerpolitik ist Handelspolitik, Handelspolitik ist Wirtschaftspolitik, Wirtschaftspolitik ist Steuerpolitik. Das geht alles im Kreis. Wir in der Europäischen Union leben da ja auf einer Insel der Seligen. Da wir eine Zollunion haben, Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse schon seit Jahrzehnten abgeschafft sind, aber spätestens seit die USA damit begonnen haben, ich sag mal, alle Welt mit Strafzöllen zu belegen, ist dieses Thema doch sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und vor diesem Hintergrund ist es besonders bemerkenswert, dass die Europäische Union nach immerhin 18 Jahren der Verhandlungen mit jahrelanger Aussetzung eben dieser Verhandlungen es geschafft hat, ein Handelsabkommen auf den Weg zu bringen, das immerhin eine Freihandelszone für 2 Milliarden Menschen schaffen wird, zwischen der zweiten und der viertgrößten Volkswirtschaft oder dem Raum der Volkswirtschaften dieser Welt. Und darüber wollen wir sprechen. Ich mache das nicht alleine, sondern mit meinen fachkundigen Kollegen Carla Everhart und Rahul Osa, die bei uns für Indien zuständig sind. Carla und Rahul, wenn ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen mögt.
Dankeschön. Gerne, Florian. Ich bin Carla Everhart, Rechtsanwältin bei Rödel am Standort Köln. Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile in der Außenwirtschaft tätig und unterstütze deutsche Unternehmen beim Markteintritt und Ausbau ihrer Geschäftstätigkeiten im Non-EU-Ausland. In meinem Fall ist das Nahost, Afrika, Asien und seit 2 Jahren bin ich sozusagen exklusiv Inder und leite den deutschen Teil unseres Rödel-India-Teams.
Ja, lieber Florian, Rahul Osa ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt, deutscher Rechtsanwalt, aber indischen Ursprungs und daher auch dem indischen Kontext sehr zugeneigt und seit 2009 für Rödel in Indien vor Ort. Ich leite unsere 6 Büros und unser Team in Deutschland und habe viel Freude dabei.
Ja, vielen Dank, ihr beide. Zuletzt noch zu mir. Mein Name ist Florian Hase. Ich bin Partner am Hamburger Standort von Rödel, bin verantwortlich hier in Deutschland für das internationale Steuerrecht, das, wie ich eingangs sagte, eng verbunden ist, auch mit angrenzenden Rechtsgebieten, Außenwirtschaftsrecht, Zollrecht. Dann lassen Sie uns einsteigen in die Themen. Ich sagte es eingangs, Freihandelsabkommen Indien als Aufhänger, dann aber auch im Weiteren. Was bedeutet das für den Markteintritt in Indien für deutsche Unternehmen? Was gibt es Neues im Steuerrecht? Wie macht man das ganz konkret? Welche Fallstricke gilt es zu vermeiden? Wir haben uns, denke ich, spannende Themen rausgesucht und wollen dort gleich einsteigen. Vielleicht ein Zitat noch aus der Pressemitteilung der Europäischen Union von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Kommission. Dort steht geschrieben, wir haben der Welt ein Signal gegeben, dass eine auf Regeln basierende Zusammenarbeit immer noch zu großartigen Ergebnissen führt. Also nicht weniger als das ist die Messlatte, insbesondere angesichts der geopolitischen Verwerfungen dieser Zeit, denke ich, als Signal von ganz besonderer Bedeutung. Also beginnen wir vielleicht zunächst einmal grob als Aufhänger. Das Abkommen wird ja noch im Einzelnen ausgearbeitet und dann auch veröffentlicht in den Details. Rahul, magst du vielleicht einmal beginnen, sozusagen den großen Rahmen zu setzen, bisschen auf das Abkommen eingehen und dann auch insbesondere, was bedeutet das für die strategische Standortwahl, für die Rahmenbedingungen in Indien?
Ja, Indien ist ja schon seit einigen Jahren, um genau zu sein, seit 2014 sehr stark auf einem Reformkurs, wo einige maßgebliche und bahnbrechende Steuerreformen stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Umsatzsteuerreform, Dividendenbesteuerung wurde abgeschafft, der grundsätzliche Einkommensteuersatz wurde von knapp 35% gesenkt auf 25%. Massive Infrastrukturprojekte zur Förderung der Wirtschaft, der Logistikkosten, diese zu senken eben. Da hat Indien einiges in den letzten Jahren getan, um gerade ausländische Investitionen weiter anzulocken. In diesem gesamten Zusammenhang hat ein großes Mosaiksteinchen gefehlt. Das war die hohe Zollbelastung für Importe nach Indien. Und da hat Indien jetzt mit dem Freihandelsabkommen natürlich komplementiert und einen wesentlichen Schritt in Pro-Investitionen in Indien vorangetrieben. Was bedeutet das für gerade europäische und in unserem Fall jetzt auch für Investoren aus der DACH-Region? Indien spielt jetzt mehr und mehr und muss auch mehr und mehr eine Rolle bei der gesamten globalen Lieferkettenstruktur spielen. Indien hat nicht nur mit Europa jetzt ein Freihandelsabkommen, sondern auch schon seit längerem mit Japan und Südkorea, mit den ASEAN-Staaten, Australien, Nahen Osten. Und damit kann Indien tatsächlich eine wesentliche Rolle einnehmen in der globalen Lieferkette für zum Beispiel deutsche Unternehmen.
Also wir sehen das ja auch bei unseren Mandanten, dass Indien sehr stark im Fokus ist. Wir haben da 6 Niederlassungen und das unterstreicht eben auch die Bedeutung für die deutsche Wirtschaft, für den Mittelstand. Wir haben in den vergangenen Jahren einige Entwicklungen auf der Ebene der Europäischen Union gesehen. Es gibt über 40 Abkommen mit rund 70 Partnern weltweit, die ähnliche Inhalte haben. Und auch da, ja, zuletzt Australien, Neuseeland, Mercosur-Abkommen, da gab es einiges, aber Indien in der Tat im asiatischen Bereich fehlte dann noch. Insofern ist das ein gutes Signal auch für deutsche Unternehmen, um die Rahmenbedingungen für Investitionen insgesamt attraktiver zu machen im Hinblick auf die Standortwahl. Wenn wir jetzt den Blick mal aus der Vogelperspektive sozusagen Standortwahl verengen auf den ganz konkreten Markteintritt in Indien. Carla, da würde ich dich einmal ansprechen. Wir erleben ja in der Praxis unterschiedliche Markteintrittsmodelle. Ja, wie geht der Mandant ganz konkret in den indischen Markt? Was für Strukturen gibt es da, die wir heute schon sehen? Und was wäre deine Perspektive für die Zukunft unter dem neuen Abkommen?
Ja, das ist, wenn ich mir das mal so angucke, über die gesamte Dauer ich will jetzt nicht von Karriere sprechen, beruflichen Laufbahn, dann glaube ich, lässt sich, wenn wir über deutsche, vor allen Dingen gehoben mittelständische Investments reden, lässt sich eine Gemeinsamkeit durchaus rausstreichen. Und das ist, dass deutsche Unternehmen immer, ich will nicht sagen zögerlich, aber mit einem konservativen Markteingang in neue Märkte gehen. Das heißt, es wird meistens sauber geprüft, wie sind denn die Rahmenbedingungen. Es werden auch häufig Marktanalysen gefahren, geschaut, wo Absatzmärkte sind, wo Zulieferer sind, etc. etc. All diese Sachen, das hat Rahul eben schon gesagt, sind, was Indien betrifft, nun allerspätestens mit der Unterzeichnung des FTAs auf grün gestellt. Also an Indien führt überhaupt gar kein Weg mehr dran vorbei. Das weiß der deutsche Mittelstand auch. Nichtsdestotrotz, da häufig mit eigenem Geld, eigenen Mitarbeitern und dann, wenn einmal die Investitionsentscheidung gefallen ist, auch wirklich langfristig investiert wird. Wenn Mittelstand ins Ausland geht, dann geht er meistens, um zu bleiben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die auch gerade uns bei Rödel viel Freude bereitet, weil wir teilweise wirklich ganz tolle Modelle sehen, wie Mandanten in neuen Märkten mit kleinen Schritten Fuß gefasst haben und heute sehr, sehr aktive Player sind, auch in Indien übrigens. Nichtsdestotrotz ist es manchmal für uns auch fast ein bisschen schade zu sehen, dass der deutsche Mittelstand zu zögerlich ist und erstmal anfängt, vielleicht eine Marktbearbeitung über Dritte, ein bisschen exportorientiert. Deutschland ist Exportweltmeister viele, viele Jahre schon. All diese Dinge sind auch für Indien natürlich überhaupt gar nicht verkehrt, weil Indien aber ein riesiger und hochkomplexer Markt ist. Territoriale Größe von Europa und mindestens ähnliche kulturelle Vielfältigkeit ist meistens ein rein exportgeschriebenes Geschäft, ist nicht genug. Das heißt, mit dem FDA und genau so haben sich die Inder auf ihrer Seite im Rahmen ihrer Industriepolitik auch nun schon seit vielen, vielen Jahren sehr verlässlich und zusammenhängend positioniert. Eine eigene Produktion, ja, sozusagen lokale Präsenz sollte für den deutschen Mittelstand in der Zukunft in Indien, sagen wir mal, der Dreh- und Angelpunkt des Investments sein. Und natürlich ist das aus vielen Gründen auch immer mit Risiken behaftet. Das ist gar keine Frage. Wir unterhalten uns hier mit einem steuerlichen Fokus auch über Freihandelsabkommen. Dementsprechend gehe ich mit einer eigenen Entity in den Markt, muss ich nicht nur Gesellschaften gründen und muss die unterhalten und verwalten, sondern ich habe natürlich auch eine ganze Menge steuerliche Themen. Die gibt es auch für Indien. Der indische Fiskus, also deutsche Unternehmen, haben ja ein hohes Problembewusstsein, was, sagen wir mal, fiskale Herausforderungen betrifft. Die werden in Indien mehr als bedient. Der indische Fiskus kann mindestens mit dem deutschen Fiskus mithalten. Die indische Steuergesetzgebung mindestens mit der Komplexität der Deutschen. Das sind natürlich alles Themen, die zu machen und zu beachten sind. Ich glaube, da haben deutsche Unternehmen traditionell kein großes Problem. Das schaffen die schon, weil die haben zumindest mal das Problembewusstsein, dass da Dinge anzugehen sind. Was das Freihandelsabkommen jetzt aber bringt, und das ist in den vergangenen Jahren wirklich auch ein zusätzlicher Layer of Complexity gewesen, dieses Freihandelsabkommen wird perspektivisch, nicht über Nacht, aber perspektivisch gemeinsame Spielregeln für einen gemeinsamen Markt geben und damit eine viel bessere bessere Planbarkeit, später auch Durchsetzbarkeit, Umsetzbarkeit von Investments garantieren. Rechtlich, steuerlich, aber auch Produktzertifizierungen, mannigfaltige Themen. Und das ist aus unserer Perspektive der Game-Changing-Aspekt an diesem Freihandelsabkommen.
Ja, vielen Dank, Carla. Zumindest was das Steuerrecht angeht oder deine Anmerkung zum Steuerrecht, hast du mir natürlich aus der Seele gesprochen. Ja, es gilt der alte Satz, wer über das indische Steuerrecht nicht verwundert ist, der hat es nicht verstanden. Ja, es ist wirklich zum Teil noch dramatischer als in Deutschland. Ich habe gerade von einem ziemlich verrückten Fall gehört. Da hat ein deutsches Unternehmen technische Dienstleistungen an seine indische Tochtergesellschaft erbracht. Und was die indische Finanzverwaltung dann gemacht hat, sie hat gesagt, naja, diese Vergütung für die technische Dienstleistung, die ist nicht fremdvergleichskonform, ja, hat die also unter Verrechnungspreis-Gesichtspunkten nach oben korrigiert, um mehr indische Quellensteuer einzuheimsen. Aber was sie nicht gemacht haben, ist, den Gewinn der indischen Tochtergesellschaft auch zu korrigieren. Das ist ein wirklich sehr merkwürdiges Ergebnis, denn eigentlich läuft es immer andersrum. Ja, man korrigiert den Gewinn und zieht dann die steuerlichen Folgen. Und das nur für Zwecke der Quellensteuer zu tun, ist in jeder Hinsicht systematisch völlig falsch und widerspricht allem, was wir im internationalen Steuerrecht bisher kennen. Aber wenn das ein Trend sein sollte, dann schauen wir mal, ob die Vorteile des Freihandelsabkommens nicht an anderer Stelle durch steuerliche Begehrlichkeiten wieder aufgewogen werden. Jetzt bleiben wir gleich direkt beim Steuerrecht, würde ich sagen. Rahul, Thema Verrechnungspreise hatte ich gerade schon angesprochen und Tax Compliance insgesamt. Also wie muss ich mich verhalten, um sozusagen möglichst unter dem Radar der indischen Finanzverwaltung zu bleiben? Was sind da deine Tipps?
Naja, also unter dem Radar einer indischen Finanzverwaltung bleiben zu können, ist unmöglich. Der Grad der Digitalisierung, davon kann man in Deutschland nur träumen, schrägstrich eben nicht träumen. Von daher Hut ab vor indischen steuerhinterziehenden Unternehmen. Die haben ein enorm hohes Potenzial an Energie, die die aufwenden. Nein, aber Spaß beiseite, ich glaube, es ist einfach wichtig, in Indien jetzt keine aggressive Steuerstruktur zu haben. Und auch gerade das Thema der Verrechnungspreise, das stößt bei uns in Gesprächen mit Mandanten immer wieder auf Verwunderung. Und der Grundsatz dann, naja, die Verrechnungspreise haben wir in Deutschland unter Kontrolle, wo ich dann immer nur müde lächeln kann und sagen kann, naja, aber es geht jetzt hier um Indien und die müssen sie in Indien im Griff behalten. Da ist natürlich jetzt auch mit dem Freihandelsabkommen natürlich ein weiterer Aspekt eröffnet, wo man eben die zollrechtlichen Verrechnungspreise und die einkommensteuerrechtlichen Verrechnungspreise in Indien, die oft, obwohl das eine unter einer Behörde eigentlich läuft oder einem Ministerium besser gesagt läuft, können die Ergebnisse manchmal dann tatsächlich auch widersprüchlich sein, muss man jetzt nochmal genau prüfen, wie möchte man die Verrechnungspreisstruktur haben in Indien, welche Effekte ein Freihandelsabkommen und die damit eingesparenen Zollkosten, wie können die jetzt effektiv entweder in Deutschland oder in Indien abgeschöpft werden. Das sind alles Themen, mit denen sich jetzt auch Unternehmen, die bereits in Indien sind und Handel treiben, beziehungsweise auch die planen, jetzt in Indien aktiv zu sein, sich durchaus beschäftigen müssen. Grundsätzlich ist die indische Steuercompliance sehr, sehr digital und automatisiert. Von daher, man muss vorsichtig sein, man sollte sie nicht unterschätzen und durchaus lieber einen konservativen Ansatz führen.
Und ich glaube, das Zentrale hast du auch schon erwähnt in Bezug auf die Verrechnungspreise. Es sind eben zwei Seiten derselben Medaille. Ja, also natürlich gibt es die Verrechnungspreissystematik, es gibt vielleicht betriebswirtschaftliche Methoden, denen man sich einem fremdvergleichskonformen Preis nähern kann, vielleicht auch innerhalb von Bandbreiten. Aber am Ende des Tages hat man zwei Vertragspartner, zwei Finanzverwaltungen. Und da ist nicht die eine vorrangig vor der anderen, sondern letztlich können beide Finanzverwaltungen eine unterschiedliche Preishöhe annehmen, was dann im Endeffekt zu Doppelbesteuerung führen kann. Und das einzige Mittel ist dann nach dem Doppelbesteuerungsabkommen ein Verständigungsverfahren, das aber nicht mit einem Ergebnis enden muss. Ja, anders als in der Europäischen Union mit der Schiedskonvention und Schiedsrichtlinie gibt es das beim Handel, beim Vertragsschluss mit Drittstaaten nicht. Wie ist da deine Erfahrung? Besser vorher absprechen? Wie sieht es mit Advanced Pricing Agreements aus in Indien?
Ja, es gibt Advanced Pricing Agreements, die aber aus meiner Sicht nicht häufig verwendet werden. Also das ist ein Gestaltungskriterium, wovon wir leider unsere Mandanten oft nicht überzeugen können, wegen des etwas konservativeren Ansatzes. Was jetzt mit dem letzten Haushaltsentwurf der indischen Regierung auch eingeführt wurde, ist ein Fast-Track-Advance-Pricing-Ruling. Die Regeln sind noch nicht draußen. Ich bin aber sehr gespannt. Das könnte nämlich diese Verfahrensdauern deutlich reduzieren und damit auch einen weiter stärkeren Rechtsschutz und eine Rechtssicherheit bieten.
Das ist ganz zentral natürlich für Investitionen. Das erleben wir immer wieder. Wenn Rechtssicherheit nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, dann sind die deutschen Unternehmen zögerlich. Klar, weil man sich sonst in eine Blackbox begibt.
Genau. Wobei wir im Gegensatz zur normalen Zivilverfahren in Indien tatsächlich in Steuerverfahren durchaus ein sehr beschleunigtes Verfahren haben und sehr effizient, auch teilweise stark digitalisiert. Faceless Assessments gibt es in der Steuerverwaltung, die zur massiven Beschleunigung der Verfahren und Rechtssicherheit auch geführt haben in den letzten Jahren.
Rechtssicherheit nochmal als ganz, ganz wichtiges Stichwort für uns in der Praxis. Carla, du hattest über die Markteintrittsmodelle vorhin schon ein bisschen gesprochen. Wie gestaltet sich da unsere Beratung, um auch da noch ein Mehr an Rechtssicherheit herstellen zu können? Was sind da deine Erfahrungen? Was sind deine Prognosen jetzt auch für das neue Abkommen, für die ganz konkrete vertragliche oder rechtliche Umsetzung?
Also ich denke, dass das Abkommen, oder ich bin überzeugt davon, dass das Abkommen hier perspektivisch eine ganze Menge an Rechtssicherheit bieten kann. Ich meine, es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, wo sich zwei Staaten, beziehungsweise in diesem Fall Staaten und einen Staatenverbund, committed haben, zukünftig bestimmte gemeinsame Spielregeln miteinander einhalten zu wollen und vor allen Dingen auch eine Grundlage zu schaffen, um zukünftige Themen zu adressieren, gemeinsam zu adressieren und sich sozusagen zueinander zu committen. Ich glaube, das ist auch das, was Ursula von der Leyen im Kopf hatte, als sie sich so euphorisch über dieses Handelsabkommen geäußert hat. Die Euphorie, die würden wir durchaus teilen. Und genau wie du gesagt hattest eben, Florian, der deutsche Mittelstand guckt immer sehr auf Rechtssicherheit. Und ich habe ja eingangs gesagt, welche Staaten ich in der Vergangenheit so im Portfolio hatte. Na, Ostafrika, da sind ja viele Sachen, also viele rechtliche Rahmenbedingungen sind da ja, sagen wir mal, eher fluktuant. Die verändern sich im Laufe eines Lebens. 10 Jahre in Ägypten sind wie 30 Jahre in Deutschland, mindestens 30 Jahre in Deutschland. Hier ist Indien meines Erachtens wirklich ein Geschenk für die deutsche Wirtschaft, weil Indien ist Indien seit vielen, vielen Jahrzehnten und gerade die letzten Legislaturperioden haben eine bemerkenswerte Kontinuität in der politischen, auch industrie- und wirtschaftspolitischen Positionierung Indiens gezeigt. Das ist wirklich etwas, was bei weltweiten Non-EU-Investments nicht selbstverständlich ist und worauf, glaube ich, der deutsche Mittelstand auch zählen darf. Was nicht unbedingt ein Geschenk ist an den deutschen Mittelstand, der ja so klassischerweise immer durch eine sehr hohe Marktnähe, durch eine sehr hohe Produkt- und Dienstleistungsexzellenz ausgezeichnet ist, aber sehr geringen Ressourcen in der Selbstverwaltung, im Overhead, in strategischen Planungen, dem Einkalkulieren von vielleicht Spielregeln in anderen Ländern. Ihr habt eben schon vollkommen zutreffend über die Technicalities gesprochen, die entstehen können, wenn man sich mit dem indischen und dem deutschen Fiskus gleichermaßen auseinandersetzen darf. Das ist tatsächlich in Indien kein Geschenk, denn Indien ist gleichzeitig auch eine hochkomplexe Jurisdiktion. Ja, also da gibt es tatsächlich einiges, was deutscher Mittelstand beachten muss, was dem deutschen Mittelstand, der nun auch, wir wollen ja keine Phrasen dreschen, sehr vielfältig ist. Ja, der Mittelstand ist ja auch nicht gleich Mittelstand, auch nicht bei Selbstverwaltungs- und strategischen Ausrichtungen. Aber was dem deutschen Mittelstand klassischerweise schwerfällt, ist halt die hohe Komplexität Indiens in die deutschen Konzernstrukturen einzubinden und zwar effizient und gut einzubinden. Da sind wir als Dienstleister selbstverständlich gerne an der Seite unserer Mandanten, aber ich denke, eine zukünftige Ausrichtung von europäischer und indischer Wirtschaftspolitik, von den Vereinbarungen, die unter dem FDA geschlossen worden sind, werden da einfach enorm nach vorne helfen. Ja, die werden wahnsinnig weiterbringen. Nichtsdestotrotz sind natürlich viele Dinge in Indien national zu betrachten, nicht nur fiskalisch, sondern auch, ich meine, bevor ich in die Verlegenheit komme, einen Euro oder eine Rupie in Indien oder Deutschland zu versteuern, muss ich sie erstmal verdienen. Und um das zu tun, brauche ich halt belastbare Geschäftskonzepte. Da, wie gesagt, weiß der deutsche Mittelstand meistens sehr, sehr gut, womit er Geld verdient und was schön ist, was ihm weiterhilft. Was er häufig aber nicht so genau weiß, ist, wie sich dieses Geschäftskonzept in den Rahmenbedingungen der fremden Märkte so materialisiert. Und da sind viele Themen klassischerweise zu bedenken. Und wie gesagt, Indien eine hochkomplexe Jurisdiktion, in Indien ganz besonders viele. Und das fängt an bei einem sauberen IP-Schutz, bevor ich in den Markt reingehe. Das zieht sich über eine saubere gesellschaftsrechtliche Strukturierung, wo auch zahlreiche steuerliche Themen zu adressieren sind. Das geht weiter über etwaige Marktzulassung meiner Produkte, meiner Dienstleistung. Was darf ich überhaupt? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen darf ich das? Muss ich mich vielleicht in irgendeiner Form zertifizieren lassen mit meinen Produkten? Da hat das indische Bureau of Indian Standards, das ist sozusagen ein staatlicher TÜV, der hat da eine ganze Menge an Guidelines im Portfolio, die auch letztes Jahr durch eine hohe Reglementierung des Kompressoren- und Maschinensektors für einige Wellen im deutsch-indischen Wirtschaftskorridor gesorgt haben. Die haben da auch eine sehr spezifische Meinung. Haben sie, Spoiler, nach langen Verhandlungen dann wieder retour gedreht. Nichtsdestotrotz sind all diese Themen zu beachten, eigentlich schon bevor ich in den Markt reingehe. Aber spätestens, wenn ich da bin, dann muss ich mich halt diesen Herausforderungen stellen und ich sag mal vor allen Dingen auch stellen wollen. Ja, Indien ist ein Markt mit unerschöpflichem Potenzial. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Aber es sind halt nicht immer low-hanging fruits. Manchmal muss man schon ganz schön arbeiten, um von dem hohen Potenzial in Indien zu profitieren. Und als abschließenden Satz würde ich sagen, das Freihandelsabkommen lädt uns jetzt ein, dieses Potenzial mit eigenen Füßen sozusagen auf dem Boden in Indien für uns zu erschließen als deutsche Wirtschaft. Und dieser Herausforderung sollten wir uns ruhig stellen. Also wir haben eine ganze Menge Mandantschaft in unserem Portfolio, die schon seit vielen Jahren wirklich klug in Indien investiert, auch ihre Produkte auf den riesigen Binnenmarkt zugeschnitten hat und bestimmte Adaptierungen vorgenommen hat. So die deutsche Mentalität, wenn du mir den Satz noch erlaubst, die ist ja häufig so, ich darf keine Fehler machen. Ich sag doch, macht ruhig die Fehler und macht sie auch ruhig mal gründlich, nicht vollends geschäftsbeschädigend, aber macht sie ruhig gründlich und lernt daraus. Korrigiert dann gegebenenfalls den Kurs, der vielleicht am Anfang noch gar nicht so optimal war. Nehmt auch ruhig indischen Support, also macht Joint Venture, aber seid euch klar darüber, dass Joint Venture nicht von alleine laufen. Die müssen gepflegt werden, die müssen strukturiert werden, klar, da helfen wir gerne, aber pflegen und ausleben müssen die Unternehmer dann das Joint Venture.
Ich nehme mit, auf jeden Fall Erwartungsmanagement ist wichtig, ja, beim Mandanten und für den Mandanten und trotz aller Komplexität, auch kulturellen Unterschiede vielleicht, du hast es erwähnt, oder ihr habt es beide erwähnt und unterstrichen, dass man durch gute Planung, ja, und auch gute Beratung nicht zuletzt viel gewinnen kann, dass die Perspektive sehr vielversprechend ist. Schon heute tauschen die EU und Indien Waren und Dienstleistungen im Wert von ca. 180 Milliarden Euro aus. Und die Kommission zumindest verspricht sich von dem Freihandelsabkommen bis 2032 eine Verdopplung der EU-Warenausfuhren. Und da sollen natürlich auch unsere Mandanten von profitieren. Wir verzeichnen heute schon eine zunehmende Anzahl an Anfragen über das ohnehin stabile Geschäft hinaus. Vielen Dank euch beiden also insoweit für die Einordnung dessen, was wir dort leisten können, dessen, was den Mandanten erwartet, die Unternehmen erwartet und dessen, was wir vielleicht in der Zukunft hier sehen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Text-It-Simple-Folge. Rödel, wir ebnen Wege weltweit mit eigenem Team an 117 Standorten in 50 Ländern. Sind wir direkt vor Ort für Sie da und wie gesagt, insbesondere und auch in Indien mit 6 Niederlassungen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Florian Haase.
Ihre Carla Everhardt aus Köln.
Ihr Rahul Osa aus Pune.
Das war Text It Simple, der Rödel-Steuer-Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.